auch ganz herzlich geborgen oder grüß Gott oder wie immer ihr sagen mögt. Ja. Guten Morgen, super. Ich freue mich sehr. Ah, super. Was für ein liebevoller Empfang überhaupt, was für ein herrlicher Empfang, ne? Wenn ich denke, man kommt hier rauf und es ist ein Buffet. Ich habe gesagt, da sieht man so richtig die Liebe. Weil man könnte einfach auch die Wurst und den Käse so hinklatschen. Geht doch auch. Ja? Aber hier siehst du so richtig die Damen, die das gemacht haben, wie viel Liebe da zu jeder einzelnen von uns ist. Und das finde ich großartig. Ja? Und ich möchte tatsächlich auch nicht versagen, weil es passiert so viel im Verborgenen. Bevor so ein Treffen stattfinden kann, da wird so lange im Verborgenen schon gearbeitet, da wird versucht, Termine zu finden, da wird gebetet, da wird versucht, eine Sprecherin zu finden, da muss man mit Niederlagen auskommen, wenn jemand absagt und. Und da möchte ich auch ein herzliches Vergeltskott sagen, dass ihr einfach dran geblieben seid und nicht aufgegeben habt. Super, dass ihr da seid. Ja, und eben mein Name, den habt ihr gelesen, Raffaela Berger, wie die schönen Berge, wo ich herkommen darf. Gell? Und ich bin mittlerweile seit, zwei Wochen sind wir 32 Jahre verheiratet, mein Mann und ich bin sehr dankbar und sehr glücklich. Und ich hoffe, dass das schon was ist, was jungen Frauen echt Mut machen, sagt, okay, das kann man noch 32 Jahre noch glücklich sein. Ja, man kann. Geht raus und tragt es in die Welt, weil ihr alle werdet das auch noch so machen. Wir haben zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Unser Sohn wird heute ordiniert zum Pastor. Hat in der Pubertät immer gesagt, ich werde ein Pastor, das wäre das Letzte, was ich werden wollte. Gott hat Humor. Und unsere Tochter, von der werdet ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr hinten ein bisschen was schauen. Da gibt es auch eine ganz spezielle Geschichte, da werdet ihr heute auch noch ein bisschen hören. Und was gibt es noch zu sagen? Zwei Enkel habe ich, zwei Süße. Unsere Magdalena wird in übernächste Woche ein Jahr alt und die Sophie Grace wird im Dezember 5 Jahre. Genau. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann einfach anschließend. Okay? Und heute reden wir, haben wir gesagt, über Hab keine Angst. Ja, super, gell? In diesen Zeiten hab keine Angst. Wisst ihr, vor ganz, ganz vielen, vielen Jahren gab es mal einen Film, der hatte den Titel Angst essen Seele auf. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, worum es da ging, aber was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass dort zwei Menschen sich um ihr Glück haben bringen lassen, einfach aus Angst davor, was andere sagen, was andere denken, was sonst noch alles so sein könnte. Das ist in meiner Erinnerung hängen geblieben. Und tatsächlich, die Zeiten, in denen wir leben, sind jetzt können einem schon Angst machen, oder? Früher, wenn ich das Thema behandelt habe und ich habe es doch schon einige Male predigen dürfen und eben auch hinten das Büchlein dazu, bin ich immer irgendwie anders dran gegangen. Aber für dieses Mal habe ich wirklich empfunden, dass Gott einen Fokus, einen Schwerpunkt auf etwas anderes legen will. Und da kommen wir dann, hoffe ich, miteinander hin. Auf jeden Fall ist mein Gebet, dass ihr am Ende nach Hause geht und etwas mitnehmt, was euch reicher macht, was euch Mut macht und was euch zeigt, wohin ihr mit der Angst gehen könnt, beziehungsweise was ihr mit der Angst macht. Gell? Weil die Zeiten, in denen wir sind, die Medien, die transportieren uns ja alles ins Haus. Ne? Sei es Leid, Not, Terror, Corona, Krieg, ist ja schon genug. Ne? Und wir sind doch oftmals so drauf, wenn ich so in manche Häuser komme, dann sehe ich, da läuft der Fernseher. Und der läuft oft nicht nur im Wohnzimmer, sondern der läuft oft auch im Schlafzimmer. Dann denke ich mir, Leute, holt euch doch nicht den ganzen Müll der Welt noch bis in euer Schlafzimmer. Ne? Und dann haben wir dieses, was in den Nachrichten so kommt, aber dann haben wir ja auch noch ganz andere Ängste. Wir haben Angst vom Zahnarzt. Wir haben Angst vor Spinnen. Wir haben Angst zuzunehmen oder älter zu werden. Komm. Oder? Dann haben wir Angst vor der Schwiegermutter, vor dem Getratsche der Nachbarn. Wir haben Angst vor Aufzügen und vor schwierigen Gesprächen. Wir haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Stimmt's? Oder Angst davor zu versagen. Ja, und eine ganze Menge mehr. Und ihr Lieben, was macht denn Angst mit uns? Was macht Angst mit dir? Bitte? Lähmung. Also ich weiß das, was es mit mir macht. Mich macht sie gereizt. Mich macht sie aggressiv. Mich macht sie, es lähmt mich. Setzt sich wie eine Schwere auf den Brustkorb. Schnürt uns die Luft ab. Und manchmal, so ging es zumindest mir, ließ sie mich nur noch funktionieren, aber nicht mehr leben. Angst kann Leben auffressen. Und da wollen wir heute mal schauen, wie kann ich denn damit umgehen? Weil wir müssen an verschiedenen Punkten anknüpfen. Wir erleben, ja, die Angst kommt, und da geht es jetzt nicht darum, um mal ein ängstliches Gefühl. Ja, darum geht es nicht, weil das haben wir alle, und das werden wir auch, bis wir mal dann heimgehen, werden wir das auch immer wieder mal haben, dass die Angst uns anfallen will. Die Frage ist, stelle ich mich dagegen oder mache ich der Angst die Türsperr angelweit auf und lasse mich richtig mitnehmen? Und da werde ich gleich noch so ein bisschen auch praktisch werden. Aber ich möchte zuvor von unserem Manuel, der heute ordiniert wird, ein bisschen was erzählen. Weil wie der so ein kleiner Stöpke war, so 2, 3 Jahre alt, wenn wir dann im Einkaufszentrum unterwegs waren, dann dürft ihr mal raten, was er gemacht hat. Meint ihr, er ist immer ganz brav hier bei der Mama am Rockzipfel geblieben? Oder hat er seine eigenen Wege genommen? Was denkt ihr? Eigene Wege, ganz genau. Und er ist verschwunden, so zwischen den Kleiderständern oder was da auch immer so war. Egal, wie oft ich ihm gesagt habe, Manuel, das ist gefährlich, wenn du weg bist und ich nehme jemand mit. Der Manuel ist verschwunden. Und ich sage euch was, ich kann ja immer nie sagen, ich bin groß geworden. Ich bin älter geworden, aber nicht groß geworden. Das hat nicht so ganz geklappt. Jetzt könnt ihr euch mal denken, wie das ist, so zwischen den Kleiderständern. Ne? Ich gucke kaum drüber und mein Sohn läuft unten drunter, also es war schon immer spannend. Aber natürlich habe ich ihn im Auge behalten. Okay? Der Bub, der hat überhaupt keine Angst gehabt. Der ist verschwunden und war fröhlich. 0,0 Angst. Warum? Er wusste, Mama ist da. Oder Papa. Der wusste das. Der hat keine Angst gehabt. Der hat genau gewusst, irgendwo bin ich mit meinen Augen in der Nähe. Ihm wird nichts passieren. Wisst ihr, und das ist das, diese tiefe Sicherheit, dieses tiefe Gefühl, dieses tiefe Wissen, Papa oder Mama ist da. Dieses Gefühl, das ist mein Gebet, dass ihr das, wenn ihr nach Hause geht, von Gott mitnehmt. Und da möchte ich gerne mit euch so ein bisschen hin. Und da hilft mir, gerade in diesen schweren Zeiten, tröstet mich eine Stelle aus Jesaja. Die finden wir in Jesaja Kapitel 30 und dort im Vers 18. Da heißt es nämlich, doch sehnt sich der Herr danach, euch gnädig zu sein. Er wird zu euch kommen, wird sich über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. Und wisst ihr, die Geschichte darum spricht eigentlich davon, dass die Menschen die Hilfe überall gesucht haben. Bei Propheten, bei Wahrsagern, bei Zauberern, überall. Bei anderen Ländern haben sie Hilfe gesucht. Nur bei einem nicht. Bei Gott. Und das war damals, vor mehreren tausend Jahren. Findet ihr, dass das so anders ist heute? Es ist heute genau das Gleiche. Auch heute suchen die Menschen bei Yoga, bei Bachbloten, bei Notfalltropfen, bei Horoskopen, bei Buddha, bei was auch immer, bei irgendwelchen Finanzexperten, überall, nur nicht bei Gott. Der, der uns gemacht hat, der Schöpfer von Himmel und Erde, der dich und mich gemacht hat. Und derweil, so steht es im Jesaja, sehnt er sich danach, dir und mir Gutes zu tun. Gott sehnt sich danach, seinen Kindern Gutes zu tun. Das ist etwas, was mein Herz zutiefst berührt, dieses Sehnen Gottes. Wir suchen überall, nur nicht bei Gott, aber Gott sucht dich und mich, um uns Gutes zu tun. Überlegt ihr jetzt alle nur gerade so, oder kann da auch mal so ein richtiges Amen kommen? So, weiß noch nicht, wie das bei euch so ist, aber so zwischendrin.
Amen.
Yes! Das Gleiche finden wir, und das ist tatsächlich etwas, was mein Mann und ich auch immer wieder dankbar beten, neben vielen anderen im 2. Chroniker 16, da heißt es im Vers 9, die Augen Gottes durchstreifen alle Lande, um nach denen zu suchen, die mit ungeteilten Herzen, also sprich vertrauensvoll bei ihm sind. Und das so heißt es im ersten Teil des Verses, und danach heißt es, du aber hast töricht gehandelt, weil du eben die Hilfe nicht bei Gott gesucht hast. Und für uns, für meinen Mann und mich ist es so befreiend, wenn ich morgens sagen kann, Herr, ich bin so dankbar, weil ich weiß, deine Augen suchen, die schauen auf meine Kinder, auf meine Enkel, die schauen auf uns, ja, die schauen. Und das ist nicht drohend, sondern liebevoll. Im Petrusbrief heißt es, Gott ist besorgt um uns. Besorgt, das ist ein ganz tiefes Wort. Wir haben oft, im Deutschen fehlen uns oft die richtigen Worte, um das auszudrücken, was Gott eigentlich uns wirklich mitteilen will in seinem Wort. Und jetzt würde ich dich mal bitten, lieber Andreas, dass du mal die Bilder von Rebekka 1 und 2 zeigst. Also Gott sucht nach Menschen, die ihm uneingeschränkt vertrauen. Das ist unsere Rebekka mit 14 Jahren. Da gibt es noch ein zweites Bild. Und es schaut vielleicht, danke, das reicht schon. Da gibt es ja eigentlich eine längere Geschichte dazu. Und für euch schauen die Bilder jetzt vielleicht gar nicht so schlimm aus. Also ja, also für mich ist das tust du es ruhig wieder weg. Rebekka war 14, als sie ihren ersten epileptischen Anfall hatte. Und das war, sie wollte, dass ich das fotografiere, weil sie selber gesagt hat, und das ist unser Gebet über Jahre hinweg gewesen, dass das, was sie durchlitten hat, dass das zum Segen wird, wir sagen immer, für Millionen von Menschen. Weil wir beten groß, dann kriegen wir einen Teil davon, ist besser als klein zu beten und noch nichts davon zu kriegen, sagt die Joyce Meyer immer, gell? Und das gefällt mir. Auf jeden Fall hatte unsere Tochter über lange Zeit teilweise sogar zwei Formen von Epilepsie. Es war fürchterlich. Und da ist sie gerade kopfüber eine Steintreppe runter. Und wenn ich das dann sehe, ach, du bist lieb, danke schön. Danke. Ja, danke sehr. Und da kommen natürlich, da kommen die Erinnerungen wieder hoch. Ne? Und natürlich, glaube ich, könnt ihr euch schon ein Stück weit mit reinfühlen. Wenn dieses Mädel morgens in die Schule gefahren ist, die musste mit dem Bus fahren. Wir haben gebetet wie die Weltmeister, ja, dass ihr nichts widerfährt, dass ihr nicht stürzt. Weil von den Ärzten haben wir eine Diagnose bekommen, die das Leben unserer Tochter komplett eingeschränkt hätte. Sie darf nicht alleine leben. Sie kann, wenn sie in die Badewanne geht, kann sie ertrinken. Wenn sie alleine ist, kann sie ersticken. Also Horrorszenarien. Und ich meine, wir haben ja auch das ein oder andere erlebt. Wir wissen, dass diese Horrorszenarien stimmen. Also die Angst war mein ständiger Begleiter. Und ich habe dann eines gemacht, habe dann angefangen zu recherchieren und so weiter, bis ich dann gecheckt habe, alles, was ich recherchiere, bringt mich immer noch mehr davon ab, Gott zu vertrauen. Weil Gott hat gesagt, dass sie gesund ist. Boah, das ist schon eine Herausforderung. Ich sag euch das. Da haben wir wirklich sehr, sehr oft gegen unseren Verstand gehen müssen. Und ich sage heute nicht zu euch, das ist mir mega wichtig, ich sage heute nicht zu euch, nicht zum Arzt oder keine Medikamente. Ich sage zu euch, erst zu Gott und was er euch zeigt, das tut. Okay? Für uns war es tatsächlich der Weg ohne Medikamente. Auch um da nochmal euch ein bisschen mitzunehmen, wie wir da mit Gott im Gespräch sind. Ich hatte früher, kennt jemand von euch Mütter in Kontakt? Ich habe früher, super, Mütter in Kontakt sind Mütter, die einmal in der Woche eine Stunde für ihre Kinder, für den Kindergarten, für die Schule, die Lehrer, Erzieher und so weiter beten. Und ich habe mich damals getroffen, immer mit zwei anderen Müttern. Und es gab wieder einen Tag, einen Sonntag, wo es sehr schlimm war mit Rebecca. Und ich habe gesagt zu Gott, Gott, ich kann so nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Wir müssen ihr Medikamente geben. Wir waren deswegen dagegen, weil wir die Nebenwirkungen gesehen haben. Von Unfruchtbarkeit bis, also so. Und weil wir auch empfunden haben, dass Gott mit uns einen anderen Weg gehen will. So, auf jeden Fall habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, wir müssen mit Medikamenten gehen. Und habe aber am nächsten Tag die Mütter in Gebetsgruppe gehabt, bin da rein. Und dann war eine Frau da, die habe ich noch nie gesehen. Die war noch nie da. Und ich bin weinend mit denen einfach zusammengebrochen und habe gesagt, ich brauche eine Antwort, Gott. Wie soll es jetzt weitergehen? Auf jeden Fall, diese Frau fragt, ob sie anschließend mit mir nach Hause gehen darf. Sie geht mit. Sie erzählt mir von ihrem Mann. Erzählt mir, dass es bei ihm genauso war, dass er Medikamente bekommen hat, dass er als geheilt gegolten hat und dass sie jetzt, er ist kurz vor 30, die schlimmsten Anfälle seines Lebens hat und die Ärzte nicht mehr wissen, wie sie ihn therapieren sollen. Okay, das war für mich in dem Moment die Antwort. Also gehen wir weiter den Weg mit Gott. Am nächsten Montag komme ich zu meinen Freundinnen und sage, wer hat die junge Frau mitgebracht? Sie war nicht da. Dann schauen die beiden mich an, total entgeistert und sagen, wir haben die nicht mitgebracht, wir haben gedacht, du hast die gebracht. Die Frau habe ich nie mehr gesehen, keiner von uns. Also deswegen, was ich sagen möchte ist, Gott lässt dich auch in dunklen Zeiten nicht alleine. Das ist das, was wir erlebt haben. Ihr dürft nachher, wenn ihr wollt, oder ich zeige euch später, oder zeigen wir gleich das Bild, das ist einfach die anderen drei von ihr, weil dann kommt der Mut hoch. Dann wisst ihr, schaut mal, das ist unsere Rebecca heute. Sie hat ihr erstes Buch rausgebracht. Genau, und einfach noch das nächste Zeitungsartikel, genau. Das sind so Sachen, wo ich sage, danke Herr, diese Geschichte wird zum Segen und ich wünsche mir, dass es auch für euch zum Segen wird, einfach um euch Mut zu machen. Das war keine Sache, die über Nacht ging. Das war ein Weg über Jahre, ein Weg, der viel gekostet hat, aber der uns immer wieder gezeigt hat, es stimmt. Gott steht uns treu bei. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, warum? Warum überhaupt? Ich habe auch nicht alle Fragen auf ein Warum. Aber ich weiß, wenn wir Gott mit ungeteiltem Herzen vertrauen, und da möchte ich euch so gerne hin motivieren, er führt uns durch, er hilft uns durch. Und heute bin ich an einem Punkt, dass ich sage, danke Gott, dass du uns das zugetraut hast. weil jetzt können wir Menschen Mut machen. Wir wissen, wovon wir sprechen. Wir reden nicht vom Blauen irgendwie runter, sondern wir haben Sachen durchlebt, wir haben Sachen durchlitten, wir haben Angst durchlitten. Wie oft ich sagen musste, egal, wenn sie die Tür, wenn sie raus ist aus dem Haus, ob sie in die Ausbildung dann gegangen ist, du wusstest, sie muss da Rolltreppen fahren, du wusstest, sie muss über eine Straße gehen, du wusstest, das hat mich so ins Gebet gezogen, ja, und es hat mich auch noch mehr in das Wort gezogen, und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Wisst ihr, ihr könnt nicht irgendeinen Weg gehen, weil den ich euch sage oder euer Pastor euch sagt oder eine Freundin euch sagt. Ihr müsst vom Wort her selber wissen, was sagt denn Gott zu meiner Situation. Ich habe mir damals meine Bibel geschnappt und habe mir alles angestrichen, weil ich habe vorher hab ich immer gebetet, Gott, heil sie doch, wenn du willst. Und kam mir dabei wahnsinnig demütig vor. Ja, aber das ist keine Demut, das ist einfach Unwissenheit. Weil wenn du die Schrift anschaust und wirklich schaust, was hat denn Jesus gemacht, dann weißt du, Gott will, dass es uns gut geht. Dass das nicht immer so ist, hat viele Gründe. Aber er will auf jeden Fall nicht, dass wir Angst haben. Schau im Hiob 3, 25, 26, da heißt es, wovor mir Angst war, das hat mich getroffen. Wovor mir graute, das ist über mich gekommen, denn ich war nicht ruhig. Und der Hiob, der hat seine Kinder verloren, der hat sein Vermögen verloren, der hat seine Gesundheit verloren. Aber er ist an Gott dran geblieben. Und am Ende heißt es, und ich habe immer gedacht, das ist eine jahrelange Geschichte gewesen, aber das war nicht so lange, das waren einige Monate, schlimm genug. Also möchte das nicht schmälern, bitte richtig verstehen. Aber er hat am Ende sehen dürfen, wie Gott ihm beigestanden ist und wiederhergestellt hat alles. Aber wichtig ist, dass wir uns nicht von Angst um unser Leben bringen lassen und auch nicht die Menschen um uns herum. Wisst ihr, wenn wir aus Angst anders reagiert hätten, dann hätte unser Mädel kein Leben gehabt. Die hätte nichts frei machen können. Das ist kein Leben, gerade dann in der Pubertät oder als junger Mensch. Sie hat in Wetzlar hat sie ihre Ausbildung gemacht bei IDEA, das ist die Agentur bei Zeichensetzung, das ist die Agentur für IDEA. Und sie hat allein gewohnt. Das war eigentlich in den Augen der Ärzte verantwortungslos. Aber sie hat gelebt. Leben heißt nicht dahin vegetieren oder einfach sich von einem Tag zum nächsten hin, sondern Leben ist qualitativ. Das ist das, wofür Jesus gestorben ist. Er hat gesagt, im Johannes 10,10 sagt er, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Leben, qualitatives Leben, Freude, Frieden. Das ist eigentlich das, was Gott eigentlich für dich und für mich will. Danke, das freut mich zu hören. Ja. Wisst ihr, ich erlebe, und das ist jetzt nichts, was ich mir an den Haaren herbeiziehe, das erlebe ich. Ich erlebe Frauen, die aus Angst, dass ihr Mann krank werden könnte, ihm sagen, was er anziehen soll. Mach doch einen Schal drum, mach doch eine Mütze auf, mach doch Handschuhe an, mach doch. Das ist einer Ehe nicht förderlich. Ich erlebe Mütter, die ihre Kinder manipulieren, weil sie Angst haben davor, was ihnen in der großen, weiten Welt passieren würde oder könnte. Das ist der Mutter-Kind-Beziehung nicht förderlich. Als unser Sohn 18 war und seinen Führerschein gemacht hat, ist er eine Woche später mit 4 Kumpels nach Kroatien gefahren. Er ist gefahren, saß am Steuer. Glaubt ihr, dass sich da die Angst hingestellt hat, zu wissen, der Bub fährt mit 4 Jungs, du weißt genau, die sitzen nicht drin und sind ganz brav, ja. Und dann die Küstenstraßen runter, wow, die Angst, die hat sich schon hingestellt. Jetzt kann ich sagen, oh ja, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren, jenes kann passieren. Oder ich kann sagen, stopp. Und ihr Lieben, das war waren viele Stopps, die ich gesagt habe. Stopp in Jesu Namen. Mein Gott hat versprochen, dass seine Engel meinen Sohn behüten und bewahren. Ne? Also ich habe jetzt nicht zu meinem Sohn gesagt, nee Manuel, bleib mal lieber daheim. Hätte er sowieso nicht gemacht, aber aber wir haben gebetet. Und soll ich euch was erzählen? Der Bub ist zurückgekommen mit dem Auto und sagt, du Papa, irgendwas stimmt mit der Lenkung nicht. Ich musste eigentlich die ganze Zeit dagegen lenken, damit ich geradeaus fahren kann. Dann sind sie zur Werkstatt drauf. Dann hat unser Werkstattmeister, der hat gar nicht geglaubt, dass der mit dem Auto bis in Kroatien unten war. Geschweige denn wieder raufgekommen. Der Manuel wollte sich aufregen über die Rechnung. Da war irgendwas, die sind beim Runterfahren, sind sie irgendwo über eine Bordsteinkante, irgendwas. Dann hat es da irgendwas verzogen, einen Rahmen verzogen. Und ich sage, Junge, du kannst auf deine Knie gehen und Gott danken, dass ihr alle gesund und heil heimgekommen seid und dass kein Freund von dir im Rollstuhl sitzt. Ne? So. Aber, was ich euch sagen will, ich bin morgens aufgestanden, habe meinen Sohn Gott anbefohlen und ich bin abends ins Bett gegangen und habe meinen Sohn Gott anbefohlen. Unsere Tochter war 2014 in Peru auf einem Missionseinsatz. Ich will euch nur sagen, Angst kommt, aber du hast die Chance, dich gegen Angst zu wehren. Die Bibel sagt, dass Gott uns keinen Geist der Angst gegeben hat, sondern einen Geist der Besonnenheit, Freiheit. Also, Angst ist ein Geist. Habt ihr das schon mal so gesehen? Und wenn der sich neben dich stellt, dann kannst du sagen, ja, okay, komm rein, mach mir weiter Angst. Oder du kannst sagen, nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ja, ich rufe den Namen Jesus an und ich lasse mir von ihm einfach helfen. Ich vertraue ihm. Bist du so lieb, Andreas, und machst noch das nächste Bild von Raffaela 1? Genau, da seht ihr so ein bisschen. Das ist mein Gehirn. Ja, finde ich immer krass, ne? Das schaut aus wie eine Walnuss, so ein Gehirn. 2016 habe ich ziemlich heftige Beschwerden gehabt. Das ging relativ schleichend. Ich habe lange nichts gemerkt oder lange nicht so unbedingt jetzt darauf geachtet, was es ist. Und hatte dann eigentlich fast jetzt so um die Zeit ein Frauenwochenende im Erzgebirge und an dem Wochenende davor merkte ich, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich hatte kein Gefühl mehr in den Fingern, ich konnte kleine Sachen nicht mehr, also jetzt Schleife binden oder so, ging nicht mehr, Kette zumachen, andere Dinge, ging auf einmal alles nicht mehr. Dann habe ich gedacht, okay, irgendwie ist ein Nerv verklemmt. Ja, um eine lange Geschichte abzukürzen, ich habe dann Burkhards Grün das Wochenende noch machen können, habe dann aber Sprachfindungsstörungen schon gekriegt am Samstagabend. Sonntag wieder heimgefahren, habe gedacht, der Spuk ist vorbei. Am Montag war es einfach alles noch schlimmer. Und dann haben wir einen Bekannten angerufen, der wiederum sagte, sofort ein MRT und das ist das, was rausgekommen ist. Als mir der Radiologe, also da gibt es noch einige Geschichten dazwischen, das führt jetzt hier zu lang, findet ihr, wenn ihr wollt, in dem Buch Kopfsache. Der Radiologe hatte mich dann nur reingeholt und hat gesagt, Frau Berger, es tut mir echt leid, dass ich Ihnen keine bessere Nachricht geben kann, Sie müssen sich sofort operieren lassen. Und das war dann so cool, da drin sitzen zu können und sagen zu können, wissen Sie, Herr Doktor, meine Zeit steht in Gottes Hand. Das ist jetzt nicht. Ich hatte wirklich einen totalen Frieden, ihr Lieben. Und das ist nicht etwas, was du dir anknipsen kannst. Dieser Friede ist geboren irgendwann in einer Entscheidung. Diese Entscheidung ist gefallen schon vorher durch die Geschichte unserer Tochter. Nämlich die Entscheidung, Gott mehr zu vertrauen als allem anderen. Und ich habe dann über lange Wege bin ich dann zu jemandem gekommen, der zu mir gesagt hat, er würde gerne noch warten, weil das liegt ein bisschen ungünstig. Naja, kannst du das nächste Bild nehmen, mal zeigen? Ein halbes Jahr später hat es so ausgeschaut. Und danach, es gibt noch mal ein Bild, das habe ich nicht dabei, Dankeschön vielmals, sieht man, dass man sieht noch mein Gehirn, da bin ich sehr dankbar dafür. Aber man sieht, es ist nichts mehr da. Aber ihr Lieben, der Professor, der mir geraten hat, ein bisschen zu warten, der erzählte mir ein halbes Jahr später, wenn ich mich hätte operieren lassen, sofort, dann wäre mein Sprachzentrum auf jeden Fall geschädigt worden. Dann würde ich nicht hier stehen, dann würde ich nicht Jesus bekennen. Das ist die eine Sache. Ne, dann könnte ich das nicht machen, was für mich schon schlimm genug wäre. Aber das andere wäre, wie viele Menschen würden sagen, warum hat Gott das zugelassen? Warum muss die Raffaela jetzt so, die doch so gläubig ist? Versteht ihr, was ich meine? Wir haben manchmal aus Angst, treffen wir schnelle Entscheidungen und die können einen weitaus größeren Radius nehmen, noch viele andere Menschen beeinflussen. Und da möchte ich einfach euch sensibilisieren, dass ihr auf dieses leise Reden Gottes achtet, hört. Ja, wenn jetzt da irgendwo ein Streitgespräch losgeht oder irgendwas ist, einfach mal so diese leise Stimme, sei still. Du musst jetzt nicht recht haben, sei einfach mal still, zum Beispiel. Oder wenn es heißt sofort, wenn wir das Wort sofort hören, mein Mann und ich, dann gehen wir zuerst mal sofort wohin? Zuerst zu Gott. Weil er wird uns dann schon sagen, wo es hingeht. Okay? Aber ich denke mir, wie ist denn das? Wie kommt es denn, dass wir so ja, nicht mit diesem Vertrauen zu Gott gehen? Das ist das, was ich so oft erlebe. Kann es sein, dass wir ein komplett falsches Bild von Gott haben? Ich wage zu behaupten, dass es zu viele Christen gibt. Und ich glaube auch hier, weil sonst hätte Gott mir das Thema nicht so aufs Herz gelegt, zu viele Frauen, die nicht wissen, dass Gott sie wirklich liebt. Du weißt das vielleicht in deinem Kopf, aber es ist im Herzen noch nicht angekommen. Und ich bin heute hier, um dir das zu sagen. Ich bin hier, um dir zu sagen, Gott liebt dich. Und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Er sehnt sich danach, dir Gutes zu tun. Er hat ein großes Verlangen nach dir. Und weißt du, das Problem ist nur, dass wir oft so ein verkehrtes Vaterbild haben. Ich male euch mal drei Vaterbilder auf. Vielleicht findet sich jemand darin wieder. Das eine ist ein Vater, der seiner Tochter beim Schaukeln zuschaut. Die schaukelt. Die sitzt in der Schaukel und schaukelt. Und der Vater stellt sich hin und sagt, komm, spring in meine Arme. Und das Mädel, nein, ich trau mich nicht. Jetzt komm, stell dich nicht so an, spring in meine Arme. Nein. Es geht so eine Weile hin und her. Und irgendwann fasst sie ihren ganzen Mut zusammen und springt. Und der Papa geht einen Schritt zur Seite. Du musst wissen, dass du niemandem vertrauen kannst. Das ist deine Lektion. Nächste Vaterbild. Ist mir, das ist meine Geschichte. Als mein Papa ist ein richtiger, waschechter Bayer. Das merkt man mir jetzt nicht so an, aber aus dem Bayerischen Wald. Und wir haben früher, ich bin aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, in der Gegend von Köln. Und wenn wir mal im Bayerischen Wald waren, dann war das Paradies für mich. Und ich war vielleicht 4, 5 Jahre alt, waren wir dort unten und waren an einem kleinen Bach. Für mich war das ein Riesenfluss. Und da drinnen war so eine kleine Insel. Und auf jeden Fall durfte ich da spielen mit noch einem anderen Mädchen und auf einmal sehe ich eine Schlange. Und uns ist eingeschärft worden, ja wahrscheinlich war ich schon etwas älter, eingeschärft worden, Schlangen, im Bayerischen Wald gibt es Schlangen, Ringelnatter, Kreuzotter, giftig, gefährlich, also weg davon. Und ich habe geschrien wie am Spieß. Ich habe jetzt natürlich erwartet, dass mein Vater sich todesmutig in die Fluten stürzt und mich rettet, auf seinen Armen rausträgt, dachte ich. Mein Papa sagt, das schaffst du schon. Vom Ufer aus. Was er wusste und ich nicht, es war keine Schlange, es war ein Gürtel. Aber was bei mir hängen geblieben ist, wenn du Papa brauchst, ist er nicht da. Und das mag sein, dass du solche Erfahrungen gemacht hast und du transportierst es jetzt auf deinen himmlischen Vater. Wem kann ich dich vertrauen? Wenn ich ihn brauche, ist er nicht da. Und ich möchte dir jetzt vormalen, wie er wirklich ist. Da gibt es einen, vielleicht kennst du die Geschichte auch schon, da gibt es einen Akrobaten, der über Taue läuft. Über ganz lange Schluchten, tiefe Schluchten, spannt er lange Taue und läuft da drüber. Und die Menschenmassen sammeln sich natürlich immer unten an. Das ist eine Riesenattraktion, super, ganz toll. Jeder schaut hoch und, boah, und staunen und raunen. Und die Presse ist da. Naja, und dann, wie das so ist, dann geht der Reporter so rum und sagt er, boah, was finden Sie denn da oben? Ja, der macht das ja schon toll da, der steigt darauf. Und auf einmal guckt man hoch, boah, eine Schubkarre, jetzt hat der eine Schubkarre da oben. Und ja, ob der wohl damit rüberkommt? Und dann geht der Reporter so durch die Reihen und dann fragt er, glauben Sie, dass der das schafft mit der Schubkarre? Ja, 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 ja. Würden Sie sich reinsetzen? Also, er hat keinen gefunden, der sich reinsetzt. Und plötzlich geht ein Raunen durch die Menge und sie schauen hoch. Da sitzt tatsächlich jemand in der Schubkarre. Und der Mann geht rüber mit der Schubkarre, kommt am anderen Ende an. Dann sieht man, wie ein Kind runterkommt, die Treppen runter, die Leitern da runterkommt und alle stürzen sich hin auf dieses Kind. Und das gibt's ja gar nicht, du musst doch Angst gehabt haben. Nö. Na komm, so eine tiefe Schlucht, das gibt's doch nicht, dass du keine Angst gehabt hast. Nein. Ja, und das geht eine Weile hin und her und dann sagt das Kind, das ist doch mein Papa. Das ist dein und mein himmlischer Papa. Egal wie lang der Weg ist, egal wie tief die Schlucht ist, er will dich da durchbringen. Er will dich da drüber bringen. Er will dich durch die Dunkelheit. Im Psalm 23 heißt es, und wanderte ich durchs finstere Tal. Du bist bei mir, Gott ist bei dir. Und nur die Frage ist, was machen wir? Steigen wir vorher aus der Schubkarre? Das Kind, bin davon total überzeugt, das Kind hat Blickkontakt gehalten. Es hat genau geschaut, was macht der Papa? Nach links, nach rechts, was macht er? Und hat sich dementsprechend verhalten. Und das ist das, was für uns so wichtig ist. Dass wir am Wort, dass wir schauen, was sagt Gott denn zu dieser Sache? Was sagt Gott zu deiner Arbeitsplatzsituation? Was sagt er zu deiner Versorgungssituation? Was sagt er zu deiner gesundheitlichen Situation? Was sagt er zu deiner Ehesituation? Gott hat auf alles Antworten, ihr Lieben. Und manchmal muss man sich vielleicht helfen lassen von jemandem, der schon länger mit ihm geht. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch ermutigen. Bitte, ich finde es cool mit diesen ganzen Apps und was man alles suchen kann. Und ich arbeite auch mit den Medien und freue mich, dass ich verschiedene Bibelübersetzungen parallel aufschlagen kann. Ich finde das alles toll. Aber ihr, das ist mir zu auf dem Herzen, ich muss das jetzt sagen, ihr Schätze, weil ihr seid kostbare Schätze. Ihr müsst es im Herzen haben. Ihr müsst Gottes Wort im Herzen haben, weil wenn eine Notsituation ist, dann kannst du nicht anfangen zu googeln, wo steht jetzt da irgendwas in der Bibel dazu. Versteht ihr? Wenn ich die Worte nicht gehabt hätte, die ich mir dann angestrichen habe, egal jetzt hier mit der Situation, wisst ihr, ich bin schon im Krankenhaus in dem Saal gesessen und hatte schon die Kanüle drin. Ja, und dann sitzt du da gefühlt, weiß ich nicht, Stunden, wahrscheinlich waren es nur wenige Minuten, aber du sitzt da drin, das schaut aus wie ein Schlachthaus, die Nähe des Neonlichts, ihr kennt das vielleicht, der eine oder andere, alles gekachelt, und dann ist die Angst schon da. Ja, und was ist, wenn du dann nicht mehr aufwachst? Dein Körper zwar schon, aber du kannst dich nicht mehr mitteilen, zum Beispiel. Was ist, was wird aus deinen Kindern, was ist, ja, da kommen lauter Bilder, wo die Angst steht. Und wenn du dann nicht weißt, was Gott sagt, ich bin auf dieser Pritsche gesessen und habe gesagt, nein, in Jesu Namen, Gott sagt, ich werde leben und werde sein Wort verkündigen. Gott hat gesagt, ich habe die Heilung in seinen Streben. Gott hat gesagt, er hat Gedanken des Friedens und des Wohlergehens über mich. Gott hat gesagt, Gott hat gesagt, Gott hat gesagt. Und das habe ich dagegen gepfeffert. Aber das konnte ich nur, weil ich es in mir habe. Und ich konnte es auch nur, weil ich meinen Gott kenne. Weil ich weiß, dass er mich liebt. Und er liebt mich nicht, weil ich Raffaela bin und ein schönes Dirndl anhab. Er liebt mich, weil er sieht, weil er jeden Menschen liebt. Das ist sein Sehnen. Er liebt die Angelika genauso wie die Birgit, wie die Waltraud, die Ulrike. Christine habe ich noch gehört, Andreas, eure anderen Namen weiß ich nicht. Er fühlt, liebt jeder einzelne von euch. Und er sehnt sich. Und er will nicht, dass du in Angst lebst. Er will nicht, dass du in Angst lebst. Das will er überhaupt nicht. Im Psalm 27, 13 und 14, da heißt es so sinngemäß, was wäre wohl aus mir geworden, wenn ich nicht darauf vertrauen würde, das Gute im Land der Lebendigen zu sehen. Also sprich, wenn ich nicht vertrauen würde, dass ich jetzt hier noch in diesem Leben das Gute sehe, was würde dann aus mir werden? Und das ist das, was wir da erlebt haben. Aber du und ich, wir haben eine Verantwortung. Womit füttern wir uns? Was nimmst du jeden Tag rein? Und da meine ich jetzt nicht die körperliche Ernährung. Ziehst du dir jede Nachricht rein? Alles, was Frau und Herr Google sagen, was die Zeitungen sagen? Leute, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn die Angst ansteigt. Stimmt's? Eine Geschichte aus der Bibel zu dem Thema kann euch helfen. Im zweiten Buch Mose finden wir, wie Mose zum Pharao geht, wo es darum geht, dass er die Israeliten aus Ägyptenland rausführen soll. Das ist echt, finde ich, mega, mega spannend. Wenn man sich das mal so ein bisschen zu Gemüte führt, dann liest du die ganzen Plagen, gell? Also der Mose geht zum Pharao und sagt, hey, bitte gib das Volk Israel frei. Wir wollen zurück in unser Land gehen. Und der Pharao hat aber da jetzt überhaupt keine Freude dran, weil er verliert ja da eine Menge Arbeitskräfte. Gell? Also sträubt er sich dagegen. Dann geht der Mose wieder hin und muss dem Pharao von verschiedenen Plagen ankündigen. Das sind insgesamt 10 Plagen. Das sind, erstmal werden alle Gewässer zu Blut, dann sind Frösche da, dann gibt es Mücken, dann gibt es Blattern, dann gibt es Heuschrecken und. Wenn ihr mal schaut, ihr Lieben, sind immer die Ägypter betroffen. Und die, die mit Gott gehen, nicht. Stell dir das mal vor, sie haben mittendrin gewohnt, ja, aber Gott hat sein Volk inmitten dieser ganzen Katastrophen bewahrt. Es heißt, Hagel hat alles erschlagen, was draußen war. Nur dort, wo die Israeliten waren, ist alles heil geblieben. Oder stell dir vor, Frösche, Froschplage. Hast du dir schon mal die Mühe gemacht, dir das vorzustellen? Egal, was du aufmachst, überall Frösche. Kochtopf auf, Frösche kommen raus. Schrank auf, Frösche kommen raus. Unterm Bett, Frösche, 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 Frösche. Ja, Leute, wir lesen die Sachen oft, aber es ist eigentlich schon spannend, sich da mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Deswegen gibt es ja auch diesen, das war zurückzuführen darauf, dass die Ägypter einen Gott angebetet haben, der ein Froschgott war, also die Gestalt eines Gottes hatte, zum Beispiel. So, und dann kommt unter anderem, oder als letzte Plage heißt es, nachdem der Pharao immer noch nicht das tut, was Gott fordert, nämlich sein Volk gehen zu lassen, sagt Gott, ja, dann muss ich den Verderber durchgehen lassen. Dann wird die ganze Erstgeburt wird getötet werden, dann muss ich das so machen. Und er sagt zu den Israeliten ganz genau, was sie zu tun haben, nämlich sie sollen ein Lamm schlachten, das ist der Vorschatten auf Jesus Christus, und mit diesem Blut des Lammes die Türpfosten bestreichen. Und während sie das machen, sollen sie auf jeden Fall in ihren Häusern bleiben dann. Also sie sollen die ganze Nacht in ihren Häusern bleiben und die ganze Nacht nicht die Nase aus der Tür rausstrecken. Also sprich, nicht schauen, ja, was geht denn jetzt da draußen vor? Sind wir noch zusammen? Ja? Also was wichtig ist, ist, dass wir die Gemeinschaft mit dem Lamm haben, die Gemeinschaft mit Jesus. Das ist das, was uns in Notzeiten, in dunklen Zeiten, in Schwierigkeiten, in Katastrophen hilft. Die Gemeinschaft mit Jesus und nicht die Nase rausstrecken und alles mit anschauen und alles mit verfolgen, was rundherum passiert, sondern wirklich sich besinnen und auf das besinnen, was Gott zu uns sagt und dem vertrauen. Und wenn wir so weitergehen, ich sag nicht, dass die Zeiten oder dass alles rosig wird und dass man sich nicht mal blaue Flecken holt und nicht mal was schlimm ist. Die Zeit war schlimm mit unserer Tochter. Die war sehr, sehr schlimm. Aber nichtsdestotrotz hat Gott uns durchgeführt. Und das Gleiche will er mit dir genauso machen. Sind wir noch zusammen? Ja. Was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe? Und das ist das, was ich euch zusprechen möchte, dass egal in welcher Lebenssituation du steckst, wenn du Gott mit reinnimmst, dann wirst du das Gute erleben, das er dir zugedacht hat. Das ist das, was er will. Wollt ihr noch abschließend eine Geschichte hören? Noch eine Geschichte, habe ich so viele. Aber das kann euch das auch nochmal verdeutlichen. Als mein Papa 2008 verstorben ist, mussten wir das Elternhaus auflösen. Und er hatte im Garten einen kleinen Teich, das war eine Badewanne, und da hat er Goldfische drin gehabt. Und diese Goldfische, die haben sich da drin getümmelt. Jetzt war es allerdings schon November und wir mussten schauen, wie wir die da irgendwie rauskriegen, geschweige denn wohin denn bringen. Das war echt gar nicht so unproblematisch. Baumärkte wollten sie nicht mehr, weil die Zeit war einfach vorbei. Es gab jetzt auch kein Gewässer, wo wir sie hätten reintun können. Durchs Klo spülen wollten wir sie auch nicht. Was also tun? Also bin ich in der Nachbarschaft abgeklappert, die Häuser, und habe gefragt, ob vielleicht irgendjemand im Garten einen Teich hat. Und tatsächlich, irgendwann kam ich an eine Tür, eine nette Dame öffnete und sagte, doch, wir haben einen Teich, können Sie gerne bringen. So, juhu, wir haben das Problem gelöst, dachten wir. Das Problem begann aber erst, weil die Fische wussten ja gar nicht, dass die Messer schon gewetzt waren. Die Fische haben eins gemacht, die sind erstmal abgetaucht. Jetzt musste ich schauen, wie ich sie überhaupt da mal rauskriege aus dieser Wanne. Nach einer langen Geschichte, irgendwann haben wir sie in einen Bottich rein. So, jetzt waren die Fische in dem Bottich drin. Versucht euch mal, wenn es euch möglich ist, in die Lage zu versetzen. So ein Fisch am anderen, so war bestimmt nicht gerade Zuversicht machend, oder? So ganz eng. Und das Wasser war auch nicht so hoch. Jetzt haben meine Mama und ich den Bottich geschleppt. Sie ist nicht so kräftig, ich bin nicht so kräftig. Wir mussten immer wieder stehen bleiben und Wasser abgießen. Huhu, was wird das wohl für die Fische gewesen sein? Ja. Also, jetzt kann man nicht sagen, das Wasser stand ihnen bis zum Hals, sondern im Gegenteil. Ja. Und irgendwann kamen wir dann, sie waren gerade noch so mit Wasser bedeckt, kamen wir an und konnten sie so ganz vorsichtig in diesen größeren Teich reinkippen. Und ich habe mir eingebildet, ich habe gesehen, wie sie lachen. Also sie haben sich gefreut, dass sie sind da durch die Gegend gefitscht und waren zu Hause. Ihr Lieben, glaubt ihr, dass die Fische, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, sie können denken, also ein bisschen bildlich jetzt, wenn sie gewusst hätten, was auf sie wartet, wären sie doch bestimmt entspannter gewesen, oder? Wenn du weißt, dass am Ende der Geschichte, in der du gerade steckst, etwas Besseres noch wartet, weil Gott was Besseres für dich hat, kannst du entspannter sein. Stimmt's? Und das ist das, was ich dir von ganzem, ganzem Herzen wünsche. Ja? Darf ich noch beten mit euch? Passt es von der Zeit? Vater, ich möchte einfach danken für die Gelegenheit, die du hier geschenkt hast. Und ich bin so froh, dass ich weiß, dass du über deinem Wort wachst. Du wachst über deinem Wort, dass es ausführt, wozu du es heute gesandt hast. Ich bete, mein Vater im Himmel, dass es wirklich Menschenherzen freisetzt, egal ob jetzt hier oder später, wenn es irgendwo angehört wird, dass Menschen deiner Liebe begegnen, weil du bist ein Gott, der Gedanken des Friedens und Wohlergehens hat. Du bist kein rachsüchtiger Gott, du bist kein grausamer Gott, sondern du bist ein Gott, der sich aus Liebe gegeben hat. Und dafür wollen wir dich ehren und dich preisen. Und ich bete, dass wenn wir nach draußen gehen, wir etwas mitgenommen haben, was nicht mehr zu entreißen ist von deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. So, ihr Schätze, nachdem ich aber auch jetzt schon in einem Alter bin, wo ich keine Gelegenheit ungenutzt lassen möchte, Menschen noch den Weg zu Jesus zu zeigen, falls du heute zum ersten Mal das so, entschuldige, zum ersten Mal so erlebt hast und sagst, Mensch, das habe ich so noch nie gewusst, Jesus in meinem Leben. Das ist eine ganz einfache Sache. Als ich mich vor 30 Jahren bekehrt habe, habe ich gesagt, Gott, ich weiß nicht mehr wohin. Ja, ich habe bis jetzt meine Wege gegangen, aber die haben alle irgendwo in der Sackgasse geendet. Ab heute will ich, dass du mir sagst, wo es lang geht. Und wenn du das möchtest, dass du sagst, so ab heute will ich, dass du, Herr Jesus, der Herr bist in meinem Leben, dann bitte ich dich einfach mal die Hand zu heben und dann sprechen wir ein kurzes Gebet und starten weiter durch miteinander und mit dem Herrn. Also fühl dich frei, wenn du sagst, ja, ab heute ist Jesus der Herr in meinem Leben und nicht mehr ich, dann einfach mal kurz die Hand hoch. Die anderen, danke. Danke, 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 danke. Bet mal kurz miteinander. Einfach, ich spreche vor und ihr sprecht nach, ja? Lieber Herr Jesus, ich will dir danken für diesen Tag. Ich will dir danken dafür, dass ich hören durfte, wie sehr du mich liebst. Du hast am Kreuz für meine Schuld bezahlt. Und ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Von heute an bete ich, dass du der Herr in meinem Leben bist. Amen. Der Himmel jubelt und ich auch.
Ja, liebe Raffaella, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für dein Kommen.